Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Sonderpodcast über den SV Werder Bremen. Als Gäste haben wir einmal Ingo Klehner, den Vorsitzenden vom Fanclub 27801, dann Hannes Theile von Alarmstufe Moin sowie Michael Heller, Sportredakteur der Nordwestzeitung. Wir sprechen über die Aktivitäten der Fanclubs zu Corona-Zeiten, über die Zuschauerbedeutung im Stadion, über die aktuelle Situation bei Werder Bremen und Florian Kohfeldts Bilanz, über möglicherweise neue Trainerkandidaten, über die Zukunft des Profifußballs und das finanzielle Fairplay in der Bundesliga, über Investorenpläne und Mittelstandsanleihen und beenden das Gespräch mit einem aktuellen Tipp der Abschlusstabelle. Ich wünsche euch hierbei viel Spaß. Euer erster Vorsitzender des TSV Großkneten, Dirk Wintermann. Ja, hallo liebe Leute, heute haben wir einen Sonderpodcast. Da geht es heute ausschließlich nur über den SV Werder Bremen. Wir als Partnerverein von Werder Bremen sind da natürlich auch sehr dran interessiert. Und als Gäste begrüße ich heute einmal Ingo Klehner, den Vorsitzenden des größten Werder Fanclubs, dann einmal Hannes Theile, den Vorsitzenden des vermeintlich kleinsten Werder Fanclubs und Michael Hiller, Sportredakteur von der Nordwestzeitung und zurzeit auch leidender 1. FC Köln-Fan. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit der Vorstellung des Fanclubs 27801 an. Ingo, sag doch mal, was ihr so in den letzten Monaten Corona-mäßig erlebt habt.
Also Corona-Zeiten, das ist ja schon seit März letzten Jahres, also 2020, und das letzte Heimspiel, was wir zusammen gucken konnten, das war, glaube ich, dann im Februar gegen Dortmund. Und seitdem war natürlich aufgrund dieser Corona-Geschichte bei uns im Fanclub natürlich nicht viel möglich. Wir hatten eine Auswärtsfahrt geplant nach Mainz. Das sollte unsere Eintagestour werden, weil wir wären ganz schön weg gewesen.
Und ein bitteres Spiel.
Und von daher war es gut, dass wir vielleicht nicht hin waren, aber jedenfalls konnten wir die ganze Zeit ja nichts Großes machen mit unserem Fanclub. Im Sommer war ein bisschen was möglich, da haben wir uns mit 10 Leute mal oder 10 Tops mal immer zusammen zum Fußballgucken getroffen. Dann haben wir uns in der neuen Saison gedacht, irgendwann müssen wir ja zumindest mal was für die Kinder wieder machen. Dann haben wir uns auf die Räder geschwungen, haben den Kindern Adventskalender verteilt oder auch die ganzen, wir haben ja auch Mitglieder, die sind aus Süddeutschland und noch weiter, aber die haben wir dann zugeschickt. Aber wir haben den größten Teil haben wir dann per Fahrrad verteilt. Danach haben wir noch eine Aktion gemacht, eine Bildfotoaktion gemacht, wo jeder konnte auf unserer Homepage ein Bild machen in der coolen Winterzeit, wo wir endlich mal wieder Schnee hatten. Da haben wir den Leuten auch irgendwas Cooles zukommen lassen über unseren Fanclub. Alle, die da ein Bild reingesendet hatten. Und ich glaube, wir haben noch eine Aktion gemacht. Wir haben auch wieder was für Kinder. Achso, da haben wir unsere Ostergeschichte, haben wir den Kindern und bis 10 Jahre haben wir den Werder Bremen Eier vor die Tür gestellt. Haben wir zumindest jetzt in der letzten Zeit ein bisschen was gemacht für die Kinder. Wollten wir natürlich dieses Jahr auch wieder eine Auswärtsfahrt machen, hatten immer gehofft, dass es vielleicht irgendwann wieder besser wird, aber die Zahlen sind eher schlechter geworden. Von daher müssen wir da diese Saison mit durch und hoffen, dass wir am 9. Oktober dieses Jahr die Hoffnung stirbt zuletzt, unsere große Jubiläumsfeier 20 Jahre in Gut Altena machen können. Sieht zwar um die noch nicht ganz so gut aus, aber die Zahlen sprechen ja vielleicht für uns. Wir lassen uns mal überraschen, ob vielleicht das zumindest dann wieder klappen könnte.
Ja, super. Das ist ja eigentlich auch immer noch relativ viel Leistung, die ihr euren Mitgliedern anbietet für diesen Event, eigentlich doch sehr kleinen Jahresbeitrag, den ihr so nehmt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bezahle ich glaube ich 5 Euro oder so.
5 Euro für Erwachsene und Kinder sind frei.
Ja. Ne, und also eigentlich viel mehr wert für wenig Geld. Hannes, ist das in eurem Mini-Club auch so ähnlich oder
seid ihr da ganz anders aufgestellt?
Nee, so ganz viele Aktivitäten, wie ihr das gemacht habt, konnten wir leider nicht machen. Letztes Jahr haben wir uns aber einmal zumindest treffen dürfen im Sommer. Das war eigentlich ein ganz unwichtiges Spiel. Dann war das Rückspiel in der Relegation gegen Heidenheim, wo wir natürlich bis zur letzten Minute mitgezittert haben, wo dann Augustins von daher doch den Ball irgendwie noch über die Linie bringen konnte. Sonst haben wir natürlich viel über WhatsApp-Gruppen, waren wir in Kontakt mal vereinzelt. Wir sind 8 Jungs hier aus der Gemeinde, haben vor 2 Jahren den Fanclub Alarmstufe Moin gegründet. Das war sogar ein Tag 2019, da hat die Werder U23 ein Testspiel in Aalborn absolviert. Super Wetter, wir haben nachmittags den Fanclub gegründet und haben dann das Spiel angeguckt, wo damals eben auch noch Christian Groß geholt wurde. So, das ist eines seiner ersten Spiele damals für die U23 und wenige Monate später begann dann ja seine Profilaufbahn in seinem zweiten Frühling. Aber zurück zum Fanclub, genau, so viele Aktivitäten konnten wir nicht machen, wir sind ja auch deutlich kleiner, aber bereiten uns jetzt natürlich schon darauf vor, dass wir, wenn es dann wieder losgeht, eben auch Auswärtsfahrten machen können und dann noch so ein bisschen die Akquise-Trommel starten können, damit wir von heute 8 dann noch etwas wachsen können. Ja.
Also ihr wollt euch schon noch verdoppeln, wenn es geht.
Ja, mindestens verdoppeln, das ist ja vielleicht dann schnell erreicht, aber nee, jeder spricht dann auch mit anderen, dass man eben einfach einen kleinen Fanclub gegründet hat und Rückfragen sind da schon da, dass man eben einfach Mitglied werden kann und das ist dann ja auch schnell gemacht und wie gesagt, auch ein geringer Jahresbeitrag und da werden wir noch mit Sicherheit den einen oder anderen begrüßen dürfen in unserem noch kleinen Fanclub.
Also wer Interesse hat, kann sich melden.
Wer Interesse hat, kann sich melden. Alarmstufe-9.de.
Jetzt guckst du mich so erwartungsvoll an.
Ja, auch Köln-Fans.
Haben wir auch bei uns im Fanclub. Wir sind auch Hamburg, also von, auch nicht nur Köln-Fans, auch andere, die allein wegen der Geschichte bei uns auch Mitglied werden. Die gerne mal, wir machen ja auch Kohlfahrten oder Hackfleisch essen oder Knöpfe essen. Und die einfach aufgrund dessen allein auch schon bei uns Mitglied sind.
Ja, ich finde ja sowieso, der Reiz des Fußballs ist ja eigentlich auch gerade, dass man mal mit anderen Fans Kontakt hat, mit denen redet, friedlich diskutiert, sich austauscht und relativ schnell merkt, dass man ja eigentlich über die meisten Sachen sowieso gleich denkt und sich nicht einen auf die Hucke hauen muss.
Ja, auf jeden Fall, das muss im Vordergrund stehen.
Ja. Ja, wolltest du noch kurz was zum ersten FC Köln sagen? Du bist ja quasi auch mitleidend im Augenblick, wobei wir ja wissen, dass du dem professionellen Fußball nicht mehr ganz so zugetan bist, wie du das schon mal warst. Aber so ein bisschen mitzittern bist du sicherlich immer noch.
Gut, als Köln-Fan ist man das ja leider auch schon gewohnt, dass es nicht immer nur nach oben geht. Also nach oben geht es für uns immer, wenn wir in der zweiten Liga sind. Und damit macht das ja auch Spaß. Aktuell, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht so ganz viel Panik vor. Wenn wir wieder absteigen sollten, dann ist es so. Aktivitäten hatte ich natürlich im letzten Jahr auch an einem Tag. Das war das Spiel, ich glaube, das war der letzte Spieltag, Köln gegen Bremen. Da habe ich dann mit ganz vielen Werder-Fans das zusammengeguckt. Das hat mir durchaus Spaß gemacht. Ne?
Und so.
Und dann sieht man das natürlich auch ein bisschen aus der regionalen Sicht mal. Ne? Wenn wir hier so einen Bundesligisten vor der Haustür haben, dann war es an dem Tag für mich viel wichtiger, dass Werder sich dann durch diesen knappen Sieg gegen Köln in die Relegation gerettet hat. Und die beiden Spiele habe ich auch gesehen. Also quasi habe ich im letzten Jahr mehr Werder-Spiele gesehen als die von Köln. Von daher.
Das war der erste Schritt.
Das wäre der erste Schritt. Ja, eure Mitgliedsbeiträge sind auch interessant. In meinem Köln-Fanclub, liebe Giesböcke, verzeiht es mir, bin ich ja nur zahlendes Mitglied und die Beiträge bei euch sind sehr interessant.
Was habt ihr? Ich habe ja 25 Euro, ne?
Ich glaube 10 für passive 10, Mitglieder.
Also gut, das kann sein.
Muss aber du hast kein Ostergeschenke gekriegt, kein
Weihnachtsgeschenke gekriegt. Aber ich habe mal tatsächlich für die 10-jährige Mitgliedschaft einen Schal bekommen. Wunderbar.
So.
Der wärmt auch. Das abgekühlte Kölner Herz.
Ja, war einer von euch im Stadion beim Spiel gegen Hertha BSC das einzige Spiel, was zu Corona-Zeiten?
Ja.
Ja.
Ja, waren wir da.
Wie fandet ihr das?
Also Wetter war top, die Leistung war schlecht. Ich fand es gut, sehr gut organisiert.
Ja.
Also ich muss sagen, diese 8000 Zuschauer, glaube ich, die da waren, hätte man ohne weiteres dann nochmal wieder machen können, weil wenn man sieht, was beim Einkaufen oder ähnliches los ist, wie eng man da zusammensteht, muss ich sagen, beim Fußball, da bei dem Werder-Spiel, wo ich das eine, was möglich war, ich fand es sehr angenehm, natürlich nicht zu vergleichen mit einem vollen Stadion, nee. Aber so, dass man mal wieder ins Stadion konnte, war schon mal ein guter Ansatz, aber mehr war ja leider nicht möglich.
Aber es war schon so gut, dass du sagen würdest, wenn man so wieder starten könnte, wäre es auch schon besser als gar nichts. Genau. Oder sagst du, ich gehe da erst wieder hin, wenn das Stadion voll ist?
Nein. Also dann müsste ich mich hier sonst auch, die dürfte ich nicht zum Einkaufen gehen, dürfte manchmal, ich weiß nicht wo, selbst beim Arzt manchmal kommen sie ja mit mehreren Leuten in die Quere und von daher, also
ich sag mal. Nee, es geht ja mehr um die ganze Stimmung, die dann, ja. Die ist dann einfach ja. Ganz anders.
Also die Stimmung ist anders, aber ich glaube nicht, dass wir gleich mit 40.000 wieder anfangen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich denke auch, dass wir mit einem kleinen. Vielleicht Plan, die Hälfte wäre schon super.
Die Hälfte wäre schon super. Und deswegen, das Ziel habe ich nicht, dass wer gleich mit 40.000 anfangen kann.
Ich glaube auch nicht, dass wir dieses Jahr noch wieder volle Stadion sehen werden. Ich glaube, wenn man so wieder startet mit 5.000 bis 8.000, das sind ja auch jetzt die Zahlen, die in England schon wieder eingelassen werden. Ich weiß nicht, wie es dann bei der EM wird, aber es ist, glaube ich, auch eher so eine Größenordnung. Ich glaube, eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Und ich meine, die Stimmung damals gegen Hertha, klar, wenn die Ostkurve nicht steht, dann als erste Stimme sozusagen, dann ist natürlich was anderes. Aber ich glaube, die Spieler auf dem Platz haben schon gemerkt, dass es jetzt noch was ganz anderes ist, wenn man eigentlich vor leeren Rängen spielt. Das,
ja. Eben. Ja. Man merkt ja jetzt schon manchmal, wenn du ein paar Betreuer hast, die ein bisschen Alarm machen bei Ersatzspielern, das hört man ja im Fernsehen auch schon, dass da ein bisschen Alarm ist.
Ja, und es gibt ja sogar eine Statistik darüber, zumindest gerade in den Anfangsmonaten, haben die Auswärtsmannschaften überdurchschnittlich viele Punkte geholt. Und wenn man das vergleicht mit den Spielen, wo im Stadion viele Leute waren, sag mal, wenn du da drei Ecken nacheinander hast, dann geht ja schon automatisch die Stimmung nach oben. Das fehlt natürlich, dieser Push dann. Ne? Hat sich jetzt nicht mehr, ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, weil die Spieler sich, glaube ich, alle ein bisschen dran gewöhnt haben. Aber zu Anfang war es ja eher fast ein Nachteil, wenn du ein Heimspiel hattest.
Aber Werder war es extrem, fand ich, sonst letzte Saison war es besonders, dass die da viel Radau gemacht haben, die Ersatzspiele und Betreuer.
Mit der Trommel, ne?
Mit der Trommel. Und das hat, ich meine, ich uns der Hütter von Frankfurt, eben von Marcel jetzt, der seit dem Spiel, muss man das mal beobachten, war bei Werder nichts mehr. Aber was an Zuschauer, an Betreuer und dass die dann schon Krach gemacht haben und so weiter.
Aber ich habe schon, zumindest glaube ich, musste erkannt zu haben, dass die Stimmung, die sonst von der Tribüne kommt. Ne? Ich glaube, das ist in Bremen noch irgendwie was anderes. Gerade jetzt in den Engspielen haben wir auch schon im Fanclub drüber gesprochen. Da hat es vielleicht auch gefehlt. Da hat man vielleicht auch gegen Leverkusen noch ein Tor gemacht. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, die Stimmung, die da eben nicht über die Fans produziert wurde, hat dann, glaube ich, der Betreuerstab genommen und gesagt, hey, jetzt muss ich wieder lauter werden.
Genau.
Und, ja, dass das jetzt natürlich nach dem Frankfurt-Spiel nicht mehr so ist.
Das war ärgerlich.
Schade, aber schauen wir mal.
Ja, also ich hoffe schon, dass wir dieses Jahr noch wieder volles Stadion erleben, weil ich denke mal, wenn das mit dem Impfen vernünftig weitergeht, spricht da meiner Meinung nach zumindest Ende der Hinserie Oktober, November, Dezember. Hoffentlich vieles dafür, dass es wieder geht, aber das müssen wir alles abwarten. Kommen wir jetzt mal zur aktuellen Situation von Werder Bremen. Ist ja wieder kritisch. Wie habt ihr das erlebt die letzten Wochen? Wie ist die Stimmung in den Fanclubs?
Also ich sag mal, man hat ja gehofft mit Trainer Kofeld in dieser Saison, dass er vielleicht jetzt nochmal durchschalten kann und nach dem schlechten Leistung in der letzten Saison haben wir gedacht, jetzt haben sie es ja im letzten Drücker geschafft, jetzt pusht das ja vielleicht jetzt in die Saison. Fing er gegen Hertha wieder äußerst erschreckend an. Dann musste er notgedrungen nach und nach die jungen Leute bringen, die er dann auch teilweise gebracht hat. Dann kam ja auch so ein kleiner Schub, hat ja auch Punkte gemacht, obwohl die Spielweise teilweise ja nicht attraktiv war, muss ich ja sagen. In Ansätzen bei manchen Spielen, in Frankfurt, in Gladbach oder auch gegen Stuttgart und so, manchmal auch einzelne Halbzeiten waren ganz gut, aber im Großen und Ganzen waren die Ansätze nicht gut. Ja, zumindest vom Angucken her, vom Kuhfeld, dann Ansatz her, nur Tore reinkriegen, vorne irgendwo hilft uns der liebe Gott. War ja ganz, vielleicht ganz in Ordnung. Aber ich glaube, jetzt zum am Schluss der Saison, nach dem, nach dem Bielefeld-Spiel, was wir dann auch glücklich gewonnen hatten, sagen wir mal. Köln hat nur einen Punkt, Bielefeld hatten wir gewonnen, dann denken wir ja 11 Punkte Vorsprung. Man hat die Klasse fast sicher. Aber dann in dem Spiel danach, selbst gegen Bayern, Wolfsburg, die da alle kamen, konnte man nicht sehen, dass man mit dem letzten Einsatz dabei war. Man hat den Gegner viel zu viel Raum gelassen. Bei diesen Gegnern hättest du mit 11 Punkten Vorsprung locker mal eben mal irgendwo zumindest ein, zwei Punkte oder einen Sieg mal machen können. Und da ist der Trainer auch gefragt. Und wenn der Trainer dann dem Augenblick nicht die Einstellung nicht mehr hinkriegt zu der Mannschaft, fand ich, dann läuft irgendwas falsch. Jetzt in den letzten zwei Spielen ist es wieder ein bisschen besser geworden. Ob es jetzt unbedingt vom Trainer kommt oder ob das Ganze drumherum jetzt vielleicht da ist, lass es mal dahingestellt sein. Aber ich finde, wir müssen die Saison jetzt irgendwie hoffentlich positiv zu Ende bringen und dann ist Trainer Kohfeldt Geschichte, obwohl ich ihn ganz persönlich auch als Trainer nicht unbedingt schlecht finde, aber ich glaube, mit Werder hat das keinen Zweck mehr.
Ich glaube, er ist auch ein bisschen verbrannt jetzt.
Ja.
Ist auch ein bisschen was kaputt gegangen, vermute ich mal, im Innenverhältnis. So.
Glaube ich auch.
Und irgendwann, sage ich jetzt mal, wenn du so lange gegen den Abstieg spielst, hast du den Spielern alles erzählt, du hast alles ausprobiert, du hast jeden Kniff, sei es taktisch, psychisch oder was auch immer, einmal ausprobiert. Und ich glaube, da muss irgendwann leider Gottes mal was Neues ran, wobei ich persönlich auch glaube, dass der Kohfeldt ein Top-Trainer ist.
Ja,
ich glaube, das Problem ist eher die Qualität der Mannschaft. Da muss man gewaltig gucken, ob man dann auch einen Trainer findet, der die auch wirklich besser macht.
Ein Gefühl habe ich, und das haben mir auch Insider gesagt, er ist ziemlich von sich eingenommen. Man merkt es auch, er kann sehr gut verkaufen, aber er lässt kaum was an sich ran. Wenn er dahinter steht, ne, ist es vielleicht, ist ja auch manchmal ganz gut, aber er hat sich dann nicht reingehen lassen, die hat er immer wieder gebracht. Und das ist, glaube ich, sein Nachteil. Vielleicht muss er da auch daraus lernen. Ich meine, das ist auch schwierig, wenn du auf manchen Spielern stehst und die musst du dann sagen, die spielt nicht. Ne? Das ist ja vielleicht für dich selber auch schwierig. Aber das ist eben ein guter Trainer, der auch jeden Spieler sagen kann, du musst auf die Bank. Ne? Weil wir andere 11 gute Spieler haben.
Ja, und man hat auch nicht das Gefühl, dass er jeden besser gemacht hat.
Nee.
Also, sag mal,
das ist, glaube ich,
bei Eggestein sieht man eher einen Rückschritt als einen Fortschritt.
Welchen Spieler hat er besser gemacht?
Ja,
was jetzt?
Christian Groß.
Ne? Ja, gut, ja.
Manuel Bomb, der Agu gefällt mir eigentlich auch, wenn er nicht spielen darf.
Ja. Ja. Die ganzen jungen Spieler hat er jetzt nach und nach wieder alle aussortiert.
Ja, ich meine, es war eine Phase, hast du ja gesagt, wo er viele junge Spieler dann auch einfach ins kalte Wasser geschmissen hat. Das hat mal gut funktioniert, zwischendurch auch weniger gut.
Ja.
Aber ich glaube, diese nachhaltige Entwicklung, die sehe ich nicht. Also du siehst zwar, und du hast bemerkt, auch jetzt in der Rückrunde, irgendwann war die Abwehr zwischendurch stabilisiert, ne, mit Popbach und Friedel, die haben da echt Sicherheit reingebracht, dass du ja zwischenzeitlich kaum mehr Gegentore als Bayern München hattest. Aber als das dann wieder auseinanderbrach und Topper jetzt ja auch wieder eine Verletzung anfälliger wurde, hast du einfach gemerkt, vorne schießen wir die Dinger nicht rein.
Genau.
Und wenn du halt hinten dann mindestens eins pro Spiel kriegst, dann wird es ganz, ganz schwer. Und wo jemand drauf zu sprechen kommen wollte, ist vor dem Pokal-Halbfinale, als dann ja quasi übers Wochenende diskutiert wurde, macht Kohfeldt weiter, darf er weitermachen. Kann ich mir das nur so erklären, dass es zwischen Kohfeldt und Baumann unmittelbar nach dem Freitagsspiel ein Gespräch gegeben hat, weil über zwei Tage nichts nach außen zu kommunizieren, immer mit der Option Kohfeldt macht nicht weiter. Ich glaube nicht, dass das dem Kohfeldt so geschmeckt hat.
Ja, Michael, wie hast du denn so die Stimmung wahrgenommen bei den Fanclubs? Du hast ja auch deine Kontakte.
Ja, ich hatte ja auch vor dem Leipzig-Spiel mal so ein paar Kollegen angerufen, unter anderem auch zwei hier aus unserer Gesprächsrunde, aber auch noch zwei weitere Fanclubs, und ich habe die Stimmung zu dem Zeitpunkt als sehr unterschiedlich empfunden. Also es gab jetzt sowohl Fürsprecher für Kohfeldt als eben auch Ingo, der mit der Meinung auch nicht alleine war, dass man dem Trainer schon einiges ankreiden muss. Die Frage, die allerdings alle gestellt haben, wen kriegst du jetzt nochmal für 3 Bundesligaspiele plus ein Pokalspiel, oder da hätte man ja auch die Option auf 2 gehabt, wen kriegst du da nochmal so als Feuerwehrmann?
Der es dann noch wirklich besser macht.
Ich bin ja sowieso kein Freund dieser ständigen Trainerdiskussion. Aber diese Frage kann ich auch nochmal diese Runde jetzt stellen. Was wäre denn aus eurer Sicht vielleicht eine Option gewesen? Wer hätte denn Werder da nochmal packen können?
Für mich gab es eigentlich für 3 Spiele nur Trainer Schaaf, also sonst, weil der die Insider-Sachen alle gekannt hätte und wenn er es gemacht hätte, ich glaube, der wäre auch ein Thema gewesen, wenn wir gegen Leipzig eine Klatsche gekriegt hätten, die Leistung nicht gestimmt hätte. Ich glaube, dann wäre er, meine ich, nach Augsburg gesprungen. Aber ansonsten, ich glaube, welcher Trainer, gut, so ein Punkt bei Köln, ihr habt ja rein, der hat gesagt, ich mache das nur 4-5 Spiele. Wenn du so einen findest, vielleicht geht es noch, aber ich wüsste nicht, ein Labbadia, auf meine Welt und nicht, der hätte es nicht für 3 Spiele gemacht. Der hätte gesagt, wenn, müssen wir ihm einen 2-Jahres-Vertrag geben. Ne? Und der hätte es nicht für 3 Spiele gemacht. Ich glaube, 4 Möglichkeiten hatten die nicht. Darüber haben die auch intern diskutiert. Von daher blieb den höchstwahrscheinlich nicht keine andere Wahl, auf das Leitspiel zu setzen, in der Hoffnung, dass sie da gut bei rauskommen. Da sind sie ja verhältnismäßig gut bei rausgekommen, obwohl das ein Pokalspiel sei gemacht. Wir haben letztes Jahr gegen Dortmund ein Bombenspiel im Pokal hingelegt und danach spielten wir zu Hause gegen Union. Das weiß ich noch, da haben alle Welt gesagt, jetzt ist der Hebel umgesprungen und ging total nach unten. Ne? Also deswegen war ein Pokalspiel nicht unbedingt logisch, dass es in den Bundesliga dann auch gleich besser wird, aber war ja zumindest vom Ansatz her in Leverkusen schon mal besser. Und, aber, so, wie gesagt, auch Schaaf wäre für mich die einzige Alternative gewesen. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
Ja, also aus dem internen Umfeld definitiv, da wird es mit Sicherheit Gespräche gegeben haben, weil ohne Plan B in ein Pokal-Halbfinale zu gehen, wo die Gefahr mit Sicherheit da war, 5-6 Dinger zu holen, ne? Wenn man sich in den Rausch spielt, dann kann das schnell mal passieren. Wie gesagt, ob Schaaf bereit gestanden hätte, wenn es so eingetreten wäre, weiß ich nicht. Aber viel mehr Namen kursierten ja auch in den Medien nicht. Und von daher wäre es, glaube ich, die einzige Option gewesen mit Thomas Schaaf.
Also mich würde es persönlich sehr freuen, wenn Werder das schafft, die Klasse zu halten ohne Trainerentlassung. Weil ich glaube, dass das immer der bessere Weg ist. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass der Trainer an sich ein guter Trainer ist. Es gibt ja auch manchmal Konstellationen, wo du denkst, um Gottes Willen, wie lange wollen die noch warten, bis sie den rausschmeißen. Das Gefühl hatte ich persönlich bei Florian Kohfeldt so noch nicht, dass der fachlich nicht gut ist und die Leute nicht erreicht. Sei es jetzt die Fans oder auch die Spieler. Also die Ansprache, die er hatte, fand ich immer noch in allen Bereichen gut. Ich sehe das auch so, dass eigentlich nur Thomas Schaaf da hätte einspringen können oder Konrad Fundstück außer U23. Ja. Aber ob der jetzt da den Drive reingebracht hätte, wage ich mal zu bezweifeln. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie es hinkriegen. Ich finde Florian Kohfeldt auch einen guten Trainer. Mit einem kompletten Neuanfang im Kader könnte man eventuell sogar auch mit Florian Kohfeldt was machen. Aber ich denke mal, dass die Wege sich da trennen werden. Und da müssen wir mal abwarten. Wen würdet ihr denn mal so als Idee haben?
Ja. Also wir haben im Feld auch schon mal drüber diskutiert, weil ich meine, einige Quellen haben es ja auch schon geschrieben, Kohfeldt-Trennung im Sommer, das was dran ist oder nicht, weiß man nicht. Aber ich glaube, ein junger Trainer muss es wieder sein. Ob es dann der berühmte Stallgeruch sein muss, das will ich jetzt mal bezweifeln, weil ich glaube, es wäre jetzt mal Zeit, jemanden von außen zu holen. Ich sag mal, Hannes Wolf, der jetzt bei Leverkusen eingesprungen ist und eigentlich wieder zum DFB in die Juniorenauswahl zurückkehren wollte, wäre wahrscheinlich ein Kandidat, weil da gibt es jetzt ja auch schon die ersten Stimmen, die sagen, na, vielleicht bleibt er doch in Leverkusen. Also das heißt ganz abgeneigt.
Oder Kohfeldt ging nach Leverkusen, die Stimmen gibt es ja auch.
Genau, ganz abgeneigt scheint er nicht. Also eben, wenn Kohfeldt dann doch noch innerhalb der Bundesliga wechseln sollte, klar, dann wäre der Wolf frei, aber. Ja, viel mehr Namen haben wir bisher nicht diskutiert.
Also in den Medien gibt es auch das Gerücht mit Terzic, dass wer da dran ist, weiß ich nicht, ob das so gut die letzten Spiele bei Dortmund haben ein bisschen positiver bestreiten können. Denn Bayer Lotze war auch wohl auch schon Erfolge da. Aber ich sage, geht ja jetzt nach Köln, das Thema ist ja durch. Und bin ich vielleicht.
Der geht nach Köln?
Nee, Bayer Lotze nicht.
Das ist Baumgart.
Baumgart, Entschuldigung, nicht Bayer Lotze. Entschuldigung, hält mich für nicht. Nicht Bayer Lotze. Baumgart, ich meine jetzt Baumgart. Baumgart war ein Thema gewesen. Und aber wenn ich persönlich auch, ich kenne ihn da zu wenig, der jetzt im Augenblick ja bei St. Pauli einen guten Job macht, wer der Schuld ist. Hat auch ja ein bisschen mehr der Vergangenheit. Und wäre vielleicht auch mal ein Name, den man diskutieren könnte, aber wie gesagt.
Ja,
aber ich glaube, intern haben die noch kein weiteren Thema gesprochen, glaube ich. Ja.
Nein, ich glaube auch nicht, dass die da jetzt schon Nägel mit Köpfen machen können. So Bruno Labbadia ist auch am Markt. Das wäre eher einer mit Erfahrung, der auch zumindest Bremen noch von früher ein bisschen kennt, der ja auch Erfolg gehabt hat.
Immer mal wieder, ja.
Mal so, ne?
Als der HSV seine beste Zeit hatte, haben sie ihn rausgeschmissen im Halbfinale des Europapokals und standen auf Platz 3, glaube ich. Danach ging es nur noch bergab.
Da haben sie wirklich Fehler gemacht, glaube ich.
Ja. Ne? Ich bin ja ein Freund von Miroslav Klose, aber ich befürchte, der geht mit Flick zur A-Nationalmannschaft. Und ob Klose schon so weit ist, weiß ich auch nicht. Aber das war früher schon immer einer meiner absoluten Lieblingsspieler bei Werder Bremen.
Schön, Klose ist auch letztes.
Der würde, finde ich, zum Verein ganz gut passen. Aber wir warten das mal ab. Hoffen wir jetzt erstmal, dass die Kurve noch kriegen und wir in 10 Tagen ein Bierchen trinken und sagen, war zwar eine scheiß Saison, aber wir sind immer noch in der ersten Liga.
Ja.
Das ist ja wichtig, ne?
So. Ja. Wie seht ihr denn überhaupt so die Zukunft des professionellen Fußballs? Es gibt ja die Bestrebungen Super League, was jetzt gerade noch vor kurzem diskutiert wurde. Es gibt die Champions League Reform, die unter dem Radar quasi jetzt mal eben so durchgewunken wurde. Es gibt immer wieder die Diskussion, ist die Chancengleichheit noch gegeben in der Bundesliga bei den jetzigen Strukturen? Was glaubt ihr denn, in welche Richtung sich der Fußball entwickeln wird oder entwickeln sollte?
Ja, also ich glaube mal, von allen Wettbewerben, die du überhaupt genannt hast, sind wir als Werder Bremen aktuell sehr weit entfernt. Deswegen kann man, glaube ich, erstmal den Fokus auf die...
Wir haben uns nicht gefragt für die Super League, fand ich auch scheiße.
Ja, genau. Ja. Nein, erstmal so die nationale Entwicklung weitergeht, glaube ich, also die erste Diskussion, wo wir uns zumindest beteiligen könnten. Und ich meine, das ist seit Samstag auch wieder fix, dass wir zum wiederholten Mal den deutschen Meister Bayern München haben.
Neunte
Mal in Folge. Ich meine, selbst da müssen wir noch gar nicht auf Europa gucken, sehen wir jetzt ja schon ein krasses Ungleichgewicht, dass die Großen immer größer werden. Ich sage mal, auch wenn der BVB eine ähnliche Unternehmensstruktur hat wie auch Werder Bremen. Aber trotzdem siehst du da ja schon, dass das extrem auseinandergeht. Und ich sage mal, aktuell eben nur die Vereine mithalten können, die auch eben ja, so einen Investor im Hintergrund haben oder dann eben Werksclub sind, die natürlich ganz andere Bedingungen zur Verfügung haben. Und da braucht man, glaube ich, schon Mittel, Wege, vielleicht auch neue Instrumente, dass das nicht zu krass sich auseinanderentwickelt ist, meiner Meinung
nach. Das wird sehr international, ich sag mal, wird es so sein, dass wir da ja in naher Zukunft letzte Saison bei das Ziel ausgegeben, europäisch zu spielen. Das hat der Neuer schnell gemerkt, dass das mit Ei war. Und aber über kurz oder lang, sag ich mal, haben wir jetzt so oben 4-5 Mannschaften, die eigentlich fast gesetzt sind. Und danach kommen noch 2-3 andere Mannschaften, die da oben ja auch mitspielen. Ich sag mal Frankfurt, Gladbach und so weiter, die da direkt hinterstehen. Und die Werksclub, was du eben gesagt hast, die sind immer dabei. Hoffenheim ist zwar dieses Jahr ein bisschen schlechter dann, aber Leverkusen, obwohl die hatten. Wir haben vorhin schon mal gesagt, die haben im letzten Jahr auch ganz gut gewirtschaftet, aber die brauchen nie die Angst haben, dass denen das auch in Corona-Zeiten mal irgendwann schlecht gehen wird. Sehe ich das auch so, dass wir ohne Investor in strategischen Partner, wie Werder das immer gerne sagt, in Zukunft keine Chance haben, da oben irgendwo mitzuspielen. Und das geht auch nicht nur uns so, das geht Mainz und Augsburg, denen geht es allen gleich, sag ich mal.
Ja, aber jetzt mal, denken wir das mal weiter. Wenn das System so bleibt, wie es jetzt ist, und sich Mainz und Bremen und andere einen Investor holt, wird es ja tendenziell nicht unbedingt besser.
Nee, das sehen wir dann.
Dann wird immer noch mehr Geld auf dem Markt verbrannt. Also ich finde, es gibt da zwei Punkte, die man auseinanderhalten muss. Das ist einmal die Verteilung der Gelder innerhalb der Bundesliga. Da muss man, finde ich, drüber reden. Weil ich sage mal, Mannschaften, die sich für die Champions League oder für die Euroleague qualifizieren, kriegen aus dem Topf sowieso schon erheblich mehr Geld. Da fände ich es fairer, wenn alle, die in der Bundesliga spielen, an sich, weil sie auch alle die gleiche Anzahl an Spielen haben, alle die gleiche Anzahl an Übertragungen im Fernsehen gezeigt werden, dasselbe kriegen.
Aber andere Einschaltquote, ne? Also, ja, gut. Bayern-Dortmund ist halt eine andere Einschaltquote als...
Ja, da musst du in die Einzelvermarktung einsteigen, wenn du das nach Einschaltquoten machen willst. Ja. Aber entweder ist das ganze Konstrukt ein faires System, wo alle mit gleichen Waffen spielen. Wie gesagt, die, die sich für die Champions und Euroleague qualifizieren, kriegen sowieso schon noch on top erheblich mehr.
Ja, ja klar, mit Einschaltquoten hast du überhaupt so wie Leverkusen Hoffmann, ohne die nahe zu treten zu wollen. Die Einschaltquoten sind bei denen immer, ne, ziemlich weit unten, wenn man das so bei Sky so sieht und so weiter. Ne?
Deswegen gibt es ja bei der Verteilung zurzeit auch diesen Faktor Fan-Interesse. Die Historie des Clubs wird damit mit reingebracht und solche Sachen. Weil demnach müsste man dann schon sagen, dann dürfte eigentlich der eine oder andere Werksclub da nicht unbedingt so viel Geld aus dem Pott kriegen.
Also schön wäre das, wenn das alles die Fernseher gerecht angehen gleich, aber das wird man, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das sowas kommen wird. Das werden die Großen nicht zulassen.
Ich glaube, die was wir jetzt auch schon sehen, mit DAZN als neuer Anbieter, dass du den Markt eher vergrößerst. Ne? Dass du früher fast Monopol von Premiere, dann auf Sky, und jetzt hast du halt mit DAZN mal einen zweiten Player, der jetzt immer größer wird, dadurch aber natürlich jetzt auch die Fernsehgelder erhöhen. Ich sag mal, vorletztes Jahr wurden, glaube ich, maximal oder im Vergleich zu den Vorjahren die meisten Gelder ausgegeben. Deswegen hat Werder, glaube ich, auch unter anderem vor dem Corona-Jahr so ein gutes Geschäftsjahr abgelegt. Aber ich glaube, das ist vielleicht noch ein Mittel zu sagen, dann muss ich der Fußballbegeisterte, der zu Hause sitzt, nicht nur Sky und DAZN dann abonnieren, sondern eben noch Anbieter 3, 4 und 5 mehr. Ne? Das ist, in England ist das gang und gäbe. Da ist auch mehr Geld im System. Aber
es ändert aber ja an dem System nichts. Wenn mehr Geld kommt und der Verteilungsmodus derselbe bleibt, dann manifestiert sich das nur noch mehr. Dann kriegen die oberen noch mehr und die unteren tendenziell prozentual noch weniger. Also eine prozentual dasselbe, aber in Menge noch weniger.
Ja.
Also wenn die an dem Verteilungsmodus nichts ändern, wird leider Gottes die Schere immer weiter auseinandergehen. Und ich glaube, dass sich Clubs wie Werder Bremen, Mainz, andere, auch die jetzt mal in der zweiten Liga spielen, eventuell irgendwann auch mal zusammentun müssen, um ihre Interessen einzufordern. Weil die Forderungen, die großen Clubs haben, mit Euroleague und Champions League Reform, die werden die nie wieder rückgängig machen.
Das wird ja mal kommen. Aber was ich immer sagen wollte, als Verein hast du natürlich zwei Möglichkeiten, ein gutes Scouting-System zu haben, was, ich sag mal, was bei Werder, glaube ich, momentan nicht ganz so doll ist. Kann man immer zwar schnell reinrufen, aber es ist natürlich auch schwierig. Und natürlich mehr auf die Jugend zu setzen. Und wenn du gute Jugendspieler hast und die spielen, das ist ja Kapital. Das bringt ja, da kannst du ja wenig Geld mit erwirtschaften. Und die beiden Möglichkeiten musst du nutzen. Ich sag mal, bei Frankfurt, die haben natürlich jetzt zwei, drei Jahre Top-Spieler gekauft, auch top wieder verkauft. Aber sollte mich wundern, wenn das über 5, 6 Jahre so gut klappen sollte. Ne? Die werden dieses Jahr höchstwahrscheinlich verlieren, auch drei Trainer, Manager und Sportdirektor, glaube ich. Und 1, 2 Spieler werden sie mit Sicherheit auch wieder verkaufen. Und das musst du natürlich immer wieder investieren, dass du da auch wieder den gleichen Ersatz kriegst. Aber das ist deine Möglichkeit, die du vielleicht hast. Ich sag mal, gutes Scouting und die jungen Spieler.
Also die Phase haben wir eigentlich vor ein paar Jahren auch schon durchgemacht. Ne? Ich meine, da hatten wir auch, ich glaube damals noch Klaus Allers, auch den, vielleicht den einen oder anderen Glücksgriff oder ja, dann auch die gute Entwicklung, die du dann super wieder vermarkten konntest, ne? Mit Özil, mit Diego, mit Gnabry, ja, genau, Christian Heisen. Naja, aber wenn dir dieses Glück dann ausbleibt und das Scouting oder der Nachwuchs ja, eben nicht so reinkommt, dass du jedes Jahr zwei, drei Früchte sozusagen ernten ja, kannst, und dann hast du das Problem.
Aber eins darf man nicht vergessen, in den Zeiten, wo das funktioniert hat, war der Unterschied zwischen dem Umsatzstärksten und anderen Vereinen vielleicht 100%. Jetzt reden wir von 500%.
Ja, ja.
Das heißt, mit einer guten Scouting-Leistung und Nachwuchsspielern diesen Vorsprung aufzuholen, ist unmöglich. Das Einzige, was du damit schaffen kannst, ist, dich in der Bundesliga zu halten und damit zu leben, dass die guten Spieler für viel Geld zu den subventionierten Werksclubs gehen oder zu denen, die an den großen Pötten partizipieren. Das wird das System, so wie es jetzt ist, muss ich leider sagen, sehe ich zumindest so, manifestiert den jetzigen Status quo immer mehr.
Aber sind das ja damit
wäre da nicht wieder rauskommen.
Sind das so die Fernsehgelder, die man dann auf den Prüfstand stellen müsste? Also es ist ja nur eine Teilmenge der Gelder, die da irgendwie verteilt werden oder die Vereine letztendlich.
Das macht den größten Teil aus. Also dass die über Sponsoring-Einnahmen und Merchandising und solche Sachen kann ja eh noch jeder Verein zusätzlich Geld generieren. Ne?
Aber schon eine spannende Geschichte.
Wie seht ihr das denn? Wir haben ja gerade drüber gesprochen, Investoren mit ins Boot zu nehmen. Man hört immer strategische Investoren. Investoren wollen in erster Linie gerne einen Mehrwert schaffen. Entweder weil sie ihr Geld vermehren wollen oder weil sie sich einen anderen Vorteil daraus erhoffen. Wen würdet ihr euch oder welche Variante schwebt euch denn da so vor, wenn ihr von Investoren oder strategischen Investoren spricht?
Ich sag mal, man hat ja schon immer mal in Bremen drauf gewartet auf irgendwelche Sponsoren, ich sag mal, oder strategische Partner, ich sag mal, die Wex und oder sowas. Da hat man ja immer drauf gehofft, dass da jemand einsteigt. Aber warum das so schwer ist, in Bremen da einzusteigen, gut, in anderen Vereinen ist es vielleicht auch so schwer, weiß ich nicht. Aber in Bremen hat man das Gefühl, dass die sich da enorm schwer tun. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das so ist.
Weil du so eine Patrone nur einmal verschießen kannst.
Ja, da muss man schon gefallen. Ja, klar. Aber kurz, ich habe auch irgendwann ein Interview gegeben, weswegen er da nicht reingebaut hat. Wird ja vielleicht schon reingebaut und so ist es ja nicht.
Ich würde sagen, du hast ja eigentlich zwei Möglichkeiten, die jetzt schon im Aufsichtsrat vertreten sind, die theoretisch könnten, ne? Aber er würde ja, haben werden, warum,
ja,
warum nicht oder warum jetzt nicht. Ja.
Unser Hauptsponsor, Wiesenhof, buttert ja auch schon ganz schön Geld rein. Das ist ja für Werder Bremen, ich glaube 8 Millionen oder wie das mittlerweile ist, hat zwischendurch auch mal Geld gegeben für Pizarro oder ähnlich jetzt. Man weiß ja nicht so, wo er sonst noch mal so ein bisschen Geld lässt. Wird zwar immer von den unseren Ultras und so weiter nicht gern gesehen, diese Sponsor, aber ich meine, wir haben gar keine andere Möglichkeit.
Nee, die Frage ist nur quasi, wie man das aufstellt. Es gibt ja zum Beispiel bei Frankfurt gibt es ja auch Freunde des Adlers und andere, das sind dann, ich sage jetzt mal, Partner, die sich zusammentun, um einen Sportverein oder in dem Fall der Eintracht Frankfurt Anteile abzukaufen. Das wäre eventuell auch eine Überlegung wert, dass man die Partner, die Businesspartner, die Werder Bremen jetzt schon hat, zusammenbündelt.
Genau, die zusammen.
Und sie quasi mit ins Boot holt, weil dann habe ich nicht nur einen Investor, sondern ich habe ganz viele. Ist ja breiter aufgestellt, denke ich sowieso immer besser. Und gerade in den Zeiten, wo jetzt von Corona ja eben viele Firmen auf Leistungen verzichten, die Werder Bremen ja gar nicht leisten kann und die sie ja über Kompensationsrückzahlung oder Kompensationsleistung bekommen sollen, hätte man das eventuell auch bündeln können und sagen können, das packen wir jetzt in eine statt in eine Mittelstandsanleihe in einen Pott, wo man sich aktiv am Verein beteiligen könnte.
Ich glaube, das haben die auch schon mal so ein bisschen immer noch im Hinterkopf. Oder sind die auch bei, aber kriegen sie, glaube ich, auch nicht. Das habe ich zumindest mal gehört vor kurzem.
Ich habe da letztes Jahr im Mai schon mit Klaus Flöwi sogar persönlich drüber gesprochen. Warum sie es nicht machen wollten, habe ich nicht wirklich verstanden. Sie sagten, sie hätten das geprüft, aber das wäre zurzeit nicht ihr Fokus.
Ah ja.
Ja, ich hatte auch angeregt zum Beispiel, dass die Fans, die auf ihre Rückerstattung von Dauerkarten verzichten, in diesem Pott auch mit rein könnten oder dass man das zumindest mal diskutiert oder darüber nachdenkt.
Würdest du dadurch so eine Riesenmasse gewinnen? Ich meine, bei Frankfurt hast du noch mal ein paar Prozentpunkte Anteil, oder? Irgendwie an der ausgegründeten Aktiengesellschaft.
Ja, also kommt auch immer drauf an, wie viel der Verein an Wert hat. Also, also 2018 wurden für 18,5% Anteil bei Eintracht Frankfurt 15 Millionen bezahlt. Mittlerweile hat sich der Wert so entwickelt, dass jetzt für 5% schon 22 Millionen bezahlt worden sind. Ja, also es hängt natürlich auch immer mit der Entwicklung des Vereins zusammen. Der ist natürlich bei Eintracht Frankfurt extrem gut. Aber die haben quasi an die Freunde des Adlers 18,5% Anteile verkauft und einen Sitz. Und an Herzschlag Eintracht nochmal 5% und auch einen Sitz im Aufsichtsrat. Wobei das keine große Gruppe von Menschen ist, das sind eher 2 bis 3 Leute. Aber nur mal als Idee finde ich das ganz spannend, mal Ergebnis offen darüber zu reden, ob nicht Werder Bremen vielleicht als einziger Verein mal einen anderen Weg geht und sagt, wir möchten gerne möglichst viele Partner zusammenbündeln. Und sie an der KG dran beteiligen.
Haben ja auch viele kleine in dieser Richtung haben schon, die in dem Verein schon was Gutes zukommen lassen. Ne?
Naja, wir haben ja einige. Je mehr Businesspartner du über diese Schiene an dich bindest, umso größer ist ja auch die Bindung der Businesspartner generell an den Verein. Und ich sag mal, Fans, von denen man, sag ich jetzt mal, erwartet, ist vielleicht falsch, die man darum bittet, dass sie auf ihre ihnen zustehenden Rückzahlungen verzichtet, könnte man über so eine Schiene ja auch ganz schnell auch mit ins Boot nehmen.
Ja. Und ich glaube, jetzt im Augenblick durch diese Corona-Geschichte haben die, da sind die Zahlen enorm gestiegen, was sie da an Belastungen haben und so weiter. Haben sie die Bürgschaft ja von der Stadt bekommen. Jetzt wollen sie die Anleihe aufnehmen. Ja, das sind ja schon Gelder, die da auf Dauer irgendwann wieder zurückgezahlt werden müssen.
Ja, auch die Mittelstandsanleihe, das war jetzt keine langfristige strategische Planung, sondern es musste dann machen, damit sie liquide bleiben.
Ja, ja.
Und die Planung geht da ja auch nur bis Mitte 2022 mit den Einnahmen der Mittelstandsanleihe. Und ich denke mal schon, dass so im zweiten Halbjahr die Überlegung wieder aufgenommen werden. Ne? Du hast gesagt, wie können wir jetzt eigentlich neue Einnahmequellen generieren? Aber die Mittelstandsanleihe ist jetzt ja extrem kurzfristig gedacht.
Und die läuft aber über 5 Jahre oder über 5 1/4 Jahre.
Ja, aber die Einnahmen hast du jetzt ja. Wenn du jetzt in die zweite Phase gehst, danach fließt ja kein Geld mehr.
Das wird spannend zu sein, wie sie da rauskommen.
Ja, Michael, um dich jetzt auch mal ein bisschen noch mal mit ins Boot zu holen, bevor wir das Gespräch hier irgendwann zum Abschluss bringen müssen, schon allein aus Zeitgründen. Kommen wir noch mal zur aktuellen Saison. Du hast ja mal so ein bisschen was vorbereitet. Wir sollten vielleicht noch mal in der Runde mal ebenso drüber sprechen, wie wir denn das Ende der Saison sehen, wer wo steht und wer unserer Meinung nach eventuell absteigt. Und vielleicht auch mal ein Ausblick, wer steigt denn auf?
Ja, mitgebracht habe ich ja nur das Restprogramm einmal und den aktuellen Tabellenstand. Also das war schon akribische Vorbereitung, wobei ich ja hier gerade mit Live-Ticker gearbeitet habe. Denn gerade ist das Nachholspiel zwischen Hertha und Schalke zu Ende gegangen, damit kommt Berlin jetzt auch auf 34 Punkte und hat Augsburg überholt. Und zwei Spiele bleiben jetzt noch. So, Schalke ist weg, Köln ist Vorletzter mit 29 Punkten. Arminia Bielefeld derzeit auf dem Relegationsplatz mit 31, punktgleich da direkt davor dann Werder. Und dann haben wir eben Augsburg mit 33, Hertha 34 und Mainz. Der Vollständigkeit halber mal genannt mit 36 Punkten. Ich glaube persönlich, dem wird nichts mehr passieren. Vor dem letzten Wochenende hatte ich eine ganz klare Vision, wie das Ganze ausgehen würde. Schalke, klar, weg. Dann hatte ich, obwohl ich ja Ostwestfale bin gebürtig, habe ich dann Bielefeld auf die 17 gesetzt, weil ich glaube, dass sie aus den Spielen gegen Hoffenheim und Stuttgart nicht mehr ganz viele Punkte holen werden. Dann wäre eben die Frage nach dem Relegationsplatz und da habe ich Augsburg gesehen. Und das glaube ich auch immer noch. Denn da hoffe ich jetzt mal einfach mit euch mit, dass Werder gegen Augsburg gewinnt. Dann haben die noch Bayern München. Da wird es nicht nochmal eine Schützenhilfe geben, wie vor ein paar Jahren schon mal, wenn man das so nennen darf. Von daher glaube ich, dass Augsburg auch bei 33 Punkten stehen bleiben könnte. Dann wäre eben die Frage, was macht Köln? Auf dem Papier das leichteste Restprogramm mit Hertha, die jetzt vielleicht so ein bisschen den größten Druck schon mal los sind und dann am Ende gegen Schalke, könnte Köln 6 Punkte holen. Wenn sie das schaffen, glaube ich auch, dass sie drinnen bleiben. Torverhältnis beim FC so schlecht, dass wahrscheinlich jetzt 4 Punkte nicht mehr reichen werden, um zumindest direkt drinnen zu bleiben. Ich glaube, das wird auf jeden Fall extrem spannend, weil ihr eben ja schon den Meisterschaftskampf erwähnt habt, der ist langweilig. Da freut man sich als Fußballfan, dass es hier unten im Keller dann so spannend zugeht.
Ja, wenn nicht gerade die eigene Mannschaft dabei ist.
Ja, gut, aber wie gesagt, da sind wir ja auch gewohnt, da können wir auch drüber lachen, glaube ich. Und da machen wir halt einen Kölsch mehr auf über nächstes Wochenende und dann geht das auch.
Also dein Tipp, Schalke 18, Bielefeld 17 und Augsburg Relegation.
Das ist meine Hoffnung.
Nehmen wir mal den Ball auf, Ingo, was meinst du?
Ich meine, die Hoffnung ist immer dabei, wenn man solche Tipps gibt, das ist ganz logisch.
Ihr habt es ja in eigener Hand oder auf dem eigenen Fuß.
Wir werden sondern sehen, was es gebracht hat, der Trainerwechsel bei Augsburg und was bei uns der Nicht-Trainerwechsel gebracht hat. Das ist das beste Beispiel. Wenn wir gewinnen, dann werden die in Bremen natürlich alle hurra schreien und sagen, hier, wir haben den Trainer gewechselt, wir haben 3 Punkte, wir haben 34 Punkte dann und nicht ganz so ein schlechtes Torverhältnis. Das würde ich sagen, das wird auf jeden Fall nicht ganz sicher, aber ziemlich sicher reichen, sage ich mal. 34 Punkte und das bessere Torverhältnis gegenüber Bielefeld und Köln und Augsburg auch, weil ich davon ausgehe, dass Augsburg dann im letzten Spiel also eigentlich nicht gewinnen wird und auch nicht unentschieden spielen wird. Also von daher glaube ich, also bei Köln weiß ich nicht genau, wie die jetzt gegen Hertha spielen werden. Ich glaube auch mehr wie ein Unentschieden werden die da nicht holen. Das heißt praktisch, und wenn das letzte Spiel in Schalke gewinnen sollen, dann hätten sie 33 Punkte. Bielefeld wird dann einen Punkt machen, also Bielefeld wird Vorletzter, Schalke Letzter und ich weiß nicht, wer bei Köln und Augsburg das bessere Torverhältnis hat, weiß ich jetzt nicht genau.
Augsburg
das beste Torverhältnis, dann würde ich auch sagen, Köln bleibt Letzter.
Ja, dann hätten wir uns auch verbessert und dann kann ich auch mal 2 Spiele
gucken, wie sind denn, dann habt ihr es auch immer noch in der eigenen Hand.
Dann haben wir es auch in der
eigenen Hand. Und dann würde Augsburg kommen und dann würden wir uns sogar noch um einen Platz verbessern oder zwei. Aber ich sehe Hertha und Mainz da gar nicht mehr mit drin jetzt.
Hannes?
Ja, ich glaube erstmal, wenn wir Samstag gegen Augsburg keine 3 Punkte holen, glaube ich nicht mehr dran, weil letzter Spieltag gegen München-Gladbach, da geht es auch um was, die um Platz 7 kämpfen. Ich glaube, dann wird es schwierig, aber wenn wir jetzt Augsburg schlagen, dann glaube ich auch daran, dass wir nicht unter die letzten 3 kommen und dass dann mit Bielefeld auf Platz 17 und dann Augsburg auf Platz 16 die 3 letzten gefunden werden.
Ja, ich bin von Haus aus eher ein positiv denkender Mensch. Ich tippe an sich genauso wie ihr auch. Ich glaube auch, dass Augsburg auf Platz 16 kommt, weil ich Köln schon noch die 6 Punkte zutraue. Ja, und Bremen muss gewinnen und dann ist der Wunsch der Vater des Gedankens, dass sie da auch nichts mehr mit zu tun haben. Also ich würde sagen Schalke, Bielefeld und Augsburg. Und aus der ersten Liga denke ich mal, Bochum, Kiel. Und Horst Rubesch wird es schaffen, weil Fürth noch Federn lässt und wird im Spiel um Platz, um den Relegationsplatz noch dabei sein. Das ist mein Tipp für die zweite Liga.
Ja, da habe ich mir das gestern noch mal ein bisschen angeguckt und musste so ein bisschen schmunzeln. War das vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, als auch die Steilvorlage kam und dann hat aber HSV dann selbst wieder gepatzt und somit die Aufstiegschance komplett verspielt. Ich könnte mir das jetzt auch noch mal vorstellen. Andererseits, da haben wir jetzt einen Trainerwechsel, der vielleicht noch mal Wirkung zeigt. Horst Rubesch wird da sicherlich auch die richtigen Worte finden. Sollte sich die Chance ergeben und aufgrund des Restprogramms dort auch, da hat Fürth noch wirklich zwei sehr schwere Spiele. Und ich könnte mir das vorstellen, dass der HSV tatsächlich neu Dritter wird, mit eben ein bisschen Glück. Aber das gehört ja auch einfach im Sport dazu. Und wenn das tatsächlich eintreten sollte, dann würde ich meinen Wunsch von eben noch mal korrigieren und werde auf 16 setzen, weil ich glaube, da hat der Fußball Norden darauf gewartet, dass das endlich mal passiert. Aber auch da müssen wir abwarten.
Also, Bochum und Kiel ist, glaube ich, klar. Bei HSV, ich könnte mir auch noch vorstellen, dass sie jetzt vielleicht noch durch Horst Rubesch beschaffen werden. Aber ich glaube, dadurch, dass Osnabrück letzte Woche gewonnen hat, ist das Spiel in Osnabrück noch lange nicht durch. Die werden auch um ihr Leben nochmal also alles geben. Selbst Braunschweig spielt der HSV auch noch gegen, ne? Ja. Ja, und die werden ja auch nochmal das Gleiche haben. Aber Osnabrück jetzt durch den Sieg vielleicht in Würzburg. Könnten mir vorstellen, dass das wieder, was du eben sagtest, dass sie sich selber wieder ein Bein stellen und das nicht schaffen. Und eigentlich Fürth ja auch die beste Auswärtsmannschaft ist. Und die spielen, glaube ich, haben zwar ein ganz schweres Auswärtsspiel, glaube ich, in Paderborn.
Ja, sage ich das mal. Die spielen in Paderborn.
In Paderborn.
Und zu Hause gegen Düsseldorf.
Ja, weil die ganz stark auswärts sind. Aber 4 Punkte traue ich denen schon noch zu. Also von daher glaube ich, wird es schon schwer, aber unmöglich ist es nicht. Aber ich sag mal, HSV wird Vierter.
Nee, Hannes, ich glaube, auch wenn jetzt der Trainerwechsel ein bisschen was bewirkt hat mit Horst Rubesch, ich glaube, sollte eines der nächsten beiden Spiele des HSV wieder etwas enger werden, dann kommen da, glaube ich, die Gedanken und Ängste der letzten Jahre wieder hoch und HSV wird maximal Vierter weg.
Ja, dann harren wir mal die Dinge, die da kommen in den nächsten Tagen. Wird auf jeden Fall spannend. Mich würde es für Horst Rubesch und Uwe Seeler freuen, wenn die nochmal erleben können, dass der HSV wieder aufsteigt. Und ich fand die Spiele Bremen gegen Hamburg immer mit die Highlights. Ja. Und die gehören für mich in die erste Bundesliga beide. Ja, ich bedanke mich für das anregende Gespräch. Wir gucken mal, was dabei rauskommt und dann würde ich sagen, schnacken wir danach nochmal zusammen, wie es denn wohl war. Schönen Dank euch allen, einen schönen Vatertag morgen und eine gute Heimfahrt.
So, liebe Leute, das war der Podcast über den SV Werder Bremen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt ein paar Infos bekommen und interessante Statements gehört. Wenn ihr Feedback habt, positive, negative Kritik, Themenvorschläge oder einfach nur Fragen, schickt eine Mail an vorsitzender@tsv-großenkneten.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über positive Bewertungen. Ich wünsche euch allen viel Spaß, einen schönen Tag noch. Bleibt gesund. Dirk Wintermann, TSV Großenkneten und der Vorstand grüßen euch.